Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ja, ich weiß, die Sendung fängt jetzt gerade musikalisch ungewöhnlich an, denn was Sie gerade hören, ist Jazz. Und zwar richtig guter, exzellenter europäischer Jazz. An der Gitarre Jakob Bro, einer der führenden dänischen Jazzmusiker, Komponist und Gitarrist. Und es gibt jetzt einen sehr schönen Film. Und das ist nicht nur ein Film für Jazzfans, sondern auch ein Film für Leute, die einfach wissen wollen, wie entsteht Musik, was für eine Art von Kreativität steht dahinter, was für eine Zusammenarbeit auch. Das ist ja im Jazz besonders wichtig. Also ein Film, den wir unbedingt mal ins Herz legen wollen. Und deshalb geht die Sendung eben los mit diesen schönen Jazzklängen aus dem Film Music for Black Pigeons. Und dann haben wir natürlich viele andere sehenswerte Filme für Sie. Die einfachen Dinge, das war ja die Premiere am schönen Mittwoch in dieser Woche. Französische Erfolgskomödie läuft da unglaublich gut in Frankreich. Mal sehen, wie es bei uns wird. Und in der zweiten Stunde haben wir die große Ehre zu reden mit Senta Berger in dem Film Weißt du noch? Eine sehr romantische, auch eine melancholische, manchmal auch böse Komödie über ein in die Jahre gekommenes Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen Ihnen jetzt einen Dokumentarfilm präsentieren, der vielleicht erstmal überraschend ist. Auch in dieser Sendung ein Film über eine Größe der Jazzmusik. Anke Lewig, die ich erstmal herzlich grüße. Hallo, hallo.
Reine Filmgröße.
Anke hat mir diesen Film wärmstens ans Herz gelegt. Ich gebe zu, ich habe es auch noch nicht geschafft, ihn zu sehen. Aber nach diesem Gespräch, Anke, wird es kein Halten mehr geben. Es ist ein Porträt über einen Mann, der ja auch mit anderen großen Jazzmusikern zusammengespielt hat. Bill Frisell, Lee Konitz, Thomas Morgan. Sieht man alles, wie sie gemeinsam improvisieren in dem Film Music for Black Pigeons von Jürgen Leth und Andreas Köfit. Und die haben den dänischen Jazzgitarristen, um den geht es ja, Jakob Bro, mit der Kamera begleitet. Anke, und zwar 14 Jahre lang. So viel weiß ich immerhin schon. Den Rest wirst du mir jetzt erzählen. Aber erklär mir doch bitte erstmal, wie du diesen Film, der jetzt ins Kino gekommen ist, entdeckt hast unter dieser Fülle von Angeboten, die wir jede Woche erleben.
Naja, er lief letztes Jahr in Venedig auf dem Festival Orizzonti in der Nebensaison. Und da sind wir dann alle hin, so weil wir doch alle mit Miles Davis sozialisiert wurden und ja, sind so richtig eingetaucht in die Musik. Und dann war es aber auch der Eröffnungsfilm von den Nordischen Filmtagen in Lübeck. Und da war Jakob Bro und ich fand das so schön. Ich habe ihn am anderen Tag, ich kenne Lübeck auch nicht, habe ich mal Sightseeing gemacht und habe ich ihn immer mit seiner Familie getroffen. Und ich habe immer gedacht, boah, welche Musik hat er jetzt so im Kopf, während er sich die Marzipanstadt Lübeck anschaut.
Okay, du bist ja klettermaßen auch ein Jazz-Fan. Ich bin ja mehr so R&B und Soul, aber da gibt es ja auch Schnittmengen gemeinsame, nicht? Das ist ja gar keine Frage. Deshalb interessiert mich jetzt schon sehr, wie sich der Film diesem Musiker nähert und wie nah kommt er uns dadurch?
Ja, ich würde mal einfach sagen, die haben die Kamera aufgestellt, hingeschaut und zugehört. Also bei ganz vielen einfach Plattenaufnahmen, CD-Aufnahmen und es wird eigentlich kein Stück so richtig ausgespielt, aber man ist trotzdem immer dabei und es ist schon faszinierend, wenn dann Jakob Bro reinkommt und die anderen Musiker, die spielen dann einfach mal, da werden nicht viel Worte verloren, sondern die legen einfach los und hinterher kriegst du dann an den Gesichtern mit, ob sie denken, dass die Improvisation geklappt hat oder nicht, also das finde ich ganz bemerkenswert, aber man lernt sie auch so zu Hause kennen, also zum Beispiel den doch alten, mittlerweile verstorbenen Altsaxophonisten Lee Konitz wieder dann sagt, oh, meine Lippen tun weh, immer wieder das Mundstück auswechselt. Oder Thomas Morgan, der ja noch relativ jung ist und auch ein Jazzbassist beim Morgengymnastik. Und ja, und Jakob Bro hat eine große Familie und bringt seinen Kindern auch schon immer so die Musik nahe.
Anke, gibt es denn gar nicht so Interviews, also sprechende Köpfe, die was erzählen aus der Welt des Jazz?
Doch, also manchmal treten die Musiker sozusagen hervor, dann ist das auch so ein monochromer Hintergrund und erzählen dann einfach so ein bisschen. Und Bill Frisell, der ja nun wirklich ein Promi ist, sagt dann, boah, für ihn ist diese Musik, er fängt jedes Mal wieder von vorne an. Also das findet er auch total anstrengend, aber das ist auch so die Herausforderung und dann geht es auch froh, wo es ihm drauf ankommt. Und dann sagt er, ach, die Perfektion ist ihm eigentlich gar nicht so wichtig, sondern dass eine gewisse Stimmung rüberkommt. Dann können so ein paar Sachen auch durchaus rostig sein. Das finde ich ganz bemerkenswert. Und dann kommt der große Musikproduzent Manfred Eicher auch noch zu Wort. Der erklärt dann zum Beispiel was so über Pausen, dass Pausen subjektiv gesetzt werden. Und wenn man danach dann mal so eine Improvisation hört, ja, man hört dann auch anders hin, ganz leicht. Also man kriegt so ein bisschen Theorie, Überbau, Gedanken mit.
Anke, ist das nicht im Prinzip auch das, was wir 30 Jahren jetzt so machen? Also es muss ja nicht perfekt sein, Hauptsache die Stimmung kommt irgendwie rüber. Es kann rostig sein, das gefällt mir richtig gut. Anke, dann sag uns noch, als jemand, der nun wirklich Jazz sehr liebt und du kennst dich da gut aus, gab es denn für dich auch irgendwie eine Neuentdeckung?
Ja, auf alle Fälle. Die Japanerin Midori Takada, also Percussion macht sie, und mischt das mit traditionellen, aber auch klassischen Klängen. Und ihre Performance, das ist irgendwie von einer anderen Welt. Das spielt in anderen Sphären. Und man kann wirklich von einer Performance sprechen. Und was man aber dann bei ihr nochmal besonders merkt, aber was eigentlich für alle spricht, und das mag jetzt banal klingen, aber die Musik kommt einfach aus denen raus. Das ist so ein unbewusster Vorgang. Und das ist so toll, wenn man das einfach nochmal so sehen kann.
Lieben Dank. Anke Lewicke war das über Music for Black Pigeons. Richtig schönes Plakat übrigens, finde ich auch. Das ist, fällt richtig auf dem Stadtbild, so also mit dieser Taube im Profil. Ein Film über Jakob Bro, den wir jetzt mit diesem Film bestens kennenlernen und vielleicht auch eintauchen in die Welt des Jazz. Danke dir sehr.
Tschüss, Knut.
Bonjour. Sie kochen gern. Das merkt man nämlich. Deshalb sind sie auch so.
Nicht bewegen. Lass dein Bär hinter ihnen.
Ja, ja, klar. Für wie blöd halten Sie mich eigentlich? Wird nie langweilig mit Ihnen.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Immer wieder haben wir auch in dieser Sendung gerühmt, dass aus Frankreich tiefgründige, sensible, philosophische Komödien kommen, mit einer Leichtigkeit, mit einem Witz, aber eben auch mit einem Blick auf die wichtigen Dinge des Lebens. Immer wieder haben wir das hier auch gerühmt mit ein bisschen Neid, weil in Deutschland gelingt uns sowas nur sehr, sehr selten. Ein Meister dieses Faches kommt aus Frankreich und ist jetzt gerade mal wieder in Deutschland. Beim schönen Mittwoch hatten wir die Freude, wieder mal einen Film von ihm zu präsentieren. Birnenkuchen mit Lavendel, auch ein Riesenerfolg in Deutschland. Dann hat er gemacht à la carte zum Beispiel, hat auch Drehbücher geschrieben für andere, aber als Regisseur ist er eben ein Spezialist für kluge Komödien und ich freue mich sehr, dass er Zeit für uns hat, Eric Benard. Hallo, bonjour. Der neue Film, der also jetzt auch seit Donnerstag in den Kinos ist, hier in der Kulturbrauerei seine Premiere erlebt, heißt schlicht und einfach Die einfachen Dinge. Und wenn man genau hinsieht, sind es aber gar nicht so einfache Dinge, die da verhandelt werden in dem Film, sondern es geht um die großen Fragen. Warum leben wir? Was ist der Sinn des Lebens? Was sind die Werte im Leben? Warum haben Sie den Film Die einfachen Dinge genannt?
Die Dinge sind eigentlich relativ einfach, aber die Menschen sind kompliziert. Und dieser Kontrast hat mich interessiert. Ich selber, sagt Eric, bin eher hedonistisch, mag die sinnlichen Dinge des Lebens, die Sonne, die aufgeht, eine Haut zu fühlen, all diese schönen sinnlichen Dinge des Lebens, die im Prinzip eigentlich ganz einfach sind. Und oft sind die schönsten Dinge auch die einfachsten Sachen.
Genau die Frage stellte der Film. Wie kommt man zu dieser Erkenntnis? Wie kann man die einfachen, schönen Dinge zulassen im Leben? Und dann haben wir einen Mann, der im Prinzip, wenn es um Geld geht, sich alles leisten könnte. Die Figur, die Lambert Wisson spielt, also dieser super Unternehmer, der alles kaufen kann. Er ist in einer tiefen Krise und das ist eigentlich der Ausgangspunkt Ihres Films. Und vielleicht können Sie das mal beschreiben. Also in welcher Situation lernen wir diesen Mann kennen? Was hat Sie auch interessiert an so einer Situation eines Mannes, wo äußerlich ja alles wunderbar ist?
Ich wollte so zwei Seiten von uns zeigen. Auf der einen Seite wollen wir anerkannt sein, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen die Schnellsten sein. Dann wiederum wollen wir aussteigen, wollen uns Zeit nehmen, wollen die Dinge beobachten, wollen von niemandem gestört werden. Und diese beiden Seiten haben wir alle mehr oder weniger in uns. Dann kommt noch hinzu, dass diese beiden Figuren, die ja so viel trennt und die scheinbar so stark wirken, eigentlich auch so eine große Schwäche kaschieren und die nicht zeigen wollen. Und das fand ich eben auch interessant, dass sie an diesen Punkt gelangen.
Und damit sind wir bei der schicksalhaften Begegnung mitten in den wunderschönen französischen Alpen. Da trifft er ja auf einen Mann, der ganz anders lebt. Gespielt wird er von dem großartigen Gregory Gadbois, der ja schon die Hauptrolle gespielt hat in À la carte. Da war ja schon ein Film von ihm zu sehen. Herrlich, so als Waldschrat, dicker Bart, auch ganz grummelig und schroff. Der ist ja offenbar der Gegenentwurf, denkt man zumindest am Anfang. Und ich glaube, das haben sie auch sehr bewusst erstmal so gesetzt. Man denkt am Anfang, das wird in der Begegnung der beiden Männer so eine typische Geschichte zwischen Stadt, Land, dieser Konflikt der verschiedenen Lebensweisen. Der Film geht dann doch in eine etwas andere Richtung.
Oui, c'est un film qui est construit sur l'opposition de deux personnages.
Und ich wollte wirklich zwei Menschen gegenüberstellen, die scheinbar alles trennt. Das hätte jetzt auch ein 10-Minuten Kurzfilm werden können. Aber ich wollte auch mit einer gewissen Leichtigkeit auch eine gewisse Komplexität zeigen, weil sie sind ja beide nicht so, wie sie scheinen. Sie entdecken einander eigentlich erst in dem Moment, in dem sie dem anderen anfangen zu vertrauen. Und durch dieses Vertrauen wagen sie sich dann auch das zu zeigen, was sie eigentlich immer verstecken wollen, nämlich ihre eigenen Schwächen. Und so gelingt es durch dieses Treffen dieser beiden zunächst unterschiedlichen Charaktere, dass sie beide die Chance haben, ein Gleichgewicht wiederzufinden in der Zukunft.
Ganz wichtiger Punkt, finde ich, neben dem, was sie eben noch wirklich vereint, und da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, weil es ist auch eine Art Geheimnis im Film, zumindest lange Zeit, lernen sie voneinander. Das finde ich so wichtig. Also nicht nur, dass der Holzfäller ihm beibringt, was so Naturleben ausmacht und die Schönheit der Landschaft, sondern auch unser Unternehmer hat ihm durchaus ein paar Dinge beizubringen, zum Beispiel, wenn man sich um eine Frau bemüht. Da weiß er nämlich sehr viel besser Bescheid. Ich denke, auch das war wichtig, um so ein Gleichgewicht zu haben und nicht nur den einen als den großen Lehrer hinzustellen und der andere ist eben der, der alles lernen muss.
Man hat ja Vorurteile dem anderen gegenüber und auch der Zuschauer hat natürlich erstmal Vorurteile. Im Prinzip ist einer der Sokrates des anderen. Da sie aber an einem ganz besonderen Ort sind, wo auch irgendwie eine gewisse Zeitlosigkeit herrscht, ist es überhaupt möglich, dass sie sich eingestehen, dass das, was sie immer unterdrückt haben, das, vor dem sie immer geflohen sind, dass sie vor dem aufhören, endlich zu fliehen. Insofern ist einer derjenige, der dem anderen etwas offenbart. Also einer ist der Offenbarer des anderen. Das ist eigentlich die Geschichte, die ich erzählen wollte.
Vont être révélateurs l'un pour l'autre, quoi.
Das gegenseitige Geschenk. Jetzt sind das zwei vielbeschäftigte, großartige, sehr berühmte Schauspieler, richtige Stars natürlich des französischen Kinos. Haben die sich darauf eingelassen, auf diesen Rhythmus? Das ist aber über weite Strecken ein Kammerspiel auch, nicht? Da sind die fast allein da in dieser Hütte, in den Bergen, treffen ja kaum mal jemand. Also war das auch so ein anderes Arbeiten vielleicht als sonst?
Also Lambert Wilson, als ich ihm die Rolle angeboten habe, weil ich die Rolle ja zunächst auch für Gadbois direkt geschrieben hatte, sagt mir Lambert Wilson, naja, du willst, dass ich mit dem größten französischen Schauspieler arbeite. Also da muss ich ja schon zusagen, bevor ich überhaupt das Drehbuch gelesen habe. Du stellst mir ja eine Falle. Nun, das waren eben zwei Schauspieler, die sich gar nicht kannten. Und man kann sich nicht unterschiedliche Schauspieltypen vorstellen. Man kann sich eigentlich auch nicht zwei unterschiedlichere Menschen vorstellen, was natürlich für meinen Film ziemlich gut war, weil sie auch beide Neurosen haben. Es war eben nur wichtig, dass daraus eine Art von Komödie eben entsteht. Und im Prinzip hätten die beiden sich auch hassen können. Die Gegebenheiten waren da, aber so langsam haben sie dann doch anerkannt, dass der andere anders ist und sie haben dieses Anderssein auch wirklich gut gefunden. Ja, und Schauspieler können ja schon auch sehr egoistisch sein. Das ist ja manchmal auch so ein Spiel von so zwei Alpha-Tieren, wo jeder sehr versucht, sich gegen den anderen durchzusetzen. Aber hier war es so, dass sie sehr schnell den anderen respektiert haben und was sie eben so respektiert haben, waren die Schwächen des anderen. Und das war sehr schön mit anzusehen.
Ich habe immer die Erfahrung gemacht, jetzt in den Jahren, dass sich Regisseurinnen und Regisseure wirklich mit den Filmen verändern. Also die Filme, mit denen man sich ja lange beschäftigt, haben so einen Nachhall in der Persönlichkeit. Kann ich mir vorstellen, es war bei Ihnen jetzt ähnlich, beim Film, der so von den letzten großen Dingen handelt, von den intensiven Erfahrungen dieser beiden Männer, hat da vielleicht in Ihnen auch irgendwas bewegt?
Paradoxerweise passiert das aber eher beim Schreiben. Und er hat immer das Gefühl, wenn er etwas schreibt, dann schafft er es irgendwie noch eine Stufe weiter zu gehen oder noch eine Welle weiterzugehen, bis er dann irgendwo ganz woanders landet. Man ist ja so, dass man beim Schreiben dann plötzlich merkt, dass man das sagt, was man eigentlich denkt. Und das ist eigentlich das Schöne auch dann bei diesem Film. Man hat gesagt, was man zu sagen hatte, aber dann ist auch gut. Dann kann man auch was Neues machen. Dann ist es mit dieser Obsession erstmal vorbei. Und das ist wiederum das Schöne am Film. In dem Fall hat dieser Film nur das verstärkt, was er wirklich glaubt, nämlich, dass das Vertrauen einem anderen gegenüber das Wichtigste im Leben ist.
Votre a priori. Ici, faire confiance à l'autre.
Ihre Filme sind gerade in Deutschland immer sehr erfolgreich. Wir werden sehen und wünschen natürlich auch dem neuen Film wieder viele Zuschauer und Zuschauerinnen in Deutschland. Der neue Film von Eric Benard verhandelt eben die letzten großen Dinge von einer fantastischen Landschaft. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch über die einfachen Dinge. Vielen Dank. Merci beaucoup, Eric Benard. Merci.
Merci à vous.
Okay, the camera is running now.
Auf der Seite ist die Welt noch in Ordnung und hier hinten, da wurde die letzten zwei Tage leider ganz gehörig gefällt.
Guten Morgen auf Beachtown im Hambacher Forst.
Ich glaube, es war ja eine sehr bewusste Entscheidung, in eine andere Welt auch einzutreten.
Der sah einfach total lustig aus mit seiner Kamera auf dem Fahrradhelm geklebt.
Vergissmeinnicht ist die Geschichte von Steffen Mein, deshalb das Wortspiel im Titel. Der junge Filmstudent ist abgestürzt im Jahre 2018 bei den Protesten gegen die Rodung im Hambacher Forst. Er ist verunglückt und gestorben und er hatte das Leben dort der Protestierenden, die Aktion der Polizei aufgenommen mit einer 360-Grad-Kamera. Diese Aufnahmen wurden zu einem Film. Viel beachtet, Premiere bei der Berlinale, ein Film seiner Litonen. Fabiana Fragale, Kilian Kuhlendahl und Jens Mühlhoff. Fabiana und Jens sind gleich bei uns zu Gast und wir können reden über diesen Film, der auch ein Erbe antritt, das Erbe von Steffen Mein, der aber auch schildert, wie die Menschen nach diesem Unglücksfall umgehen mit diesem Erbe, mit der Erinnerung an Steffen Mein. Gleich also im Gespräch zwei der Macher von Vergissmeinnicht. 2018, als die Proteste wirklich hochkochten im Hambacher Forst gegen die Rodung der Wälder dort, ist ein junger Filmstudent verunglückt, ist abgestürzt. Steffen Mein ist sein Name. Er hat gedreht dort und zwar mit einer 360-Grad-Kamera. Und diese Bilder, diese Grundlagen, dieses Material ist verwendet worden, ist bearbeitet worden und wurde zu einem sehr eindrucksvollen Dokumentarfilm, der auf der Berlinale Premiere hatte, Vergissmeinnicht. Und es waren drei Leute, die ihn sehr gut kannten, den Steffen Mein, nämlich Kommilitonen von ihm. Kilian Kuhlendahl, Fabiana Fragale und Jens Mühlhoff haben diesen Film gemacht, der jetzt im Kino zu sehen ist, nachdem er bei der Berlinale schon Menschen sehr bewegt hat und für viele Diskussionen auch gesorgt hat. Und ich freue mich jetzt sehr, dass zum Filmstart hier bei uns Fabiana Fragale und Jens Mühlhoff sind. Hallo, erstmal willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Ja, hi, schön, dass wir hier sein können.
Dieser Film, das will ich gleich am Anfang mal sagen, weil man natürlich viel über seinen Tod nachdenkt, über das, was es auch ausgelöst hat, ist aber eben auch als Film faszinierend. Ich finde es ganz wichtig zu sagen, weil die Ästhetik des Films wird ja bestimmt durch seine Aufnahmen, durch diese 360-Grad-Aufnahmen oben dort in den Baumhäusern. Man schwebt ja förmlich über diesem Wald. Man hat selbst das Gefühl, auch über diese Hängebrücken zu gehen und ihr nehmt diese Ästhetik auch auf. Also mir ist schon wichtig, auch nochmal zu sagen, es ist ein künstlerischer Dokumentarfilm und ich vermute, ich kannte ihn ja nicht, aber ihr kanntet ihn, dass das auch in seinem Sinne gewesen wäre, so zu erzählen.
Ja, künstlerischer Dokumentarfilm auf jeden Fall. Trotzdem war für uns drei von Anfang an klar, dass wir nicht Steffens Werk hier machen und dass wir unsere eigene Bildsprache mitbringen. Und wir haben ja auch tatsächlich im Schnittraum selber Bildgestaltung gemacht.
Genau, tatsächlich hatten wir richtig Glück auch irgendwie mit diesem Material. Uns war das vorher gar nicht so bewusst, wie sehr das, wie großartig das im Kino wirkt. Also das sind ja oft sehr weitwinklige Bilder, in denen man unglaublich viele Details entdecken kann. Also auch wenn wir jetzt diese Bilder im Kino sehen, sehen wir immer noch manchmal so Sachen, die einfach im Schnittraum, weil es da doch kleiner ist, uns noch nicht aufgefallen sind. Das ist wirklich sehr cineastisch auch, das Ganze.
Warum hat er überhaupt diese Bilder aufgenommen? Also was war sein Ziel? Er war dort vor Ort natürlich, er war mit den Aktivistinnen und Aktivisten zusammen. Er war auch Teil, glaube ich, schon auch dieser Bewegung. Aber warum hat er auch so ungewöhnliche Aufnahmen gemacht?
Ja, Steffen Mein wusste nicht so genau, was er da machen will. Er wusste, er will eigentlich sowas wie ein Archiv schaffen, diesen Wald, auch wenn er da mal gerodet ist, erfahrbar machen für die nachkommenden Generationen und hat auch ganz viele Wege einfach aufgenommen. Also der ist manchmal einfach 20 Minuten einen Weg gelaufen, um halt das, und da war sehr viel von diesem Material, war genau so.
Im Film habt ihr zum einen natürlich das Material von ihm, zum anderen ist es aber eben auch ein Film über die Freundinnen und Freunde von ihm. Also ihr sprecht mit den Menschen, die ihn kannten. Und das ist natürlich sehr bewegend im Film zu sehen. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen, gar nicht so wahnsinnig viel. Und man merkt immer noch diese Betroffenheit. Also ich kann mir auch vorstellen, es war gar nicht so einfach, mit den Leuten dann eben auch so eine Gespräche zu führen. Man sieht ja die Bewegung förmlich.
Ja, das ist richtig. Also wir kannten die Menschen auch vorher nicht, weil Steffen uns quasi nicht diesen Menschen im Wald vorgestellt hat, sondern wir mussten die erstmal ausfindig machen und quasi in unserem Material aus vermummten Gesichtern herausfinden, wer sind denn die Menschen dahinter und wo sind die jetzt, wie kommen wir an die heran. Und es war dann aber eine sehr bewegende, schöne Entdeckung, mit diesen Menschen zu sprechen und zu hören, wie sie Steffen im Wald erlebt haben. Ich glaube, das spürt man auch sehr deutlich in diesen Interviews, dass da irgendwie Steffen eben die gemeinsame Basis von uns als FilmemacherInnen und von den AktivistInnen im Film sind.
Er hatte eine besondere Position, das wird auch im Film relativ bald klar. Also er kam ja quasi von außen, so habe ich es empfunden. Also auch jemand, der durchaus, obwohl er sich als Teil empfunden hat, dann auch wiederum ein Beobachter ist, so wie ihr ja auch als Dokumentarfilmer, Filmerin.
Genau, also er wollte sich eigentlich, also er hat sich selbst auch gerne als wirklich Beobachter von außen gelabelt, auch wenn er es nicht war. Ich glaube, er ist sehr schnell sehr eingenommen worden von diesem Wald und hat auch eine klare Position. Aber das war natürlich gut für uns jetzt, wo wir einen Film auch mit ihm als Hauptcharakter sozusagen, als Protagonisten machen mussten, war das total toll, dass er so spürbar ist im Material und dass er ja, dass er spricht, von sich erzählt, Beziehungen aufbaut und so weiter.
Aber das wirklich Besondere an ihm ist schon, dass er so als Bindeglied in unserem Film funktionieren kann, weil er eben auch auf alle Menschen immer zugegangen ist. Und als er in den Wald gekommen ist, hatte er, glaube ich, selber die Idee, dass es da einfach ein großes Missverständnis zwischen den Fronten, die in diesem Wald aufeinander clashen, gibt, was er aufklären könnte, indem er alle Seiten irgendwie ins Gespräch bringt. Und dann hat er irgendwann gemerkt, dass das so nicht funktioniert, dass es, ja, dass das eben zu verhärtet ist, dass da diese Dialoge nicht mehr fruchten sozusagen.
Also diese Widersprüche und die Konflikte sind ja nicht nur zwischen der Polizei, deren oft sehr heftige Aktionen man natürlich auch im Film sieht, und den Besetzern des Waldes, sondern es sind ja auch Widersprüche innerhalb der Gruppen. Und das fand ich sehr spannend, das mitzuverfolgen, zu sehen, wie da auch durchaus diskutiert wird und wie unterschiedlich die Strategien waren. Vielleicht war das auch für euch ein wichtiger Punkt, das auch ehrlich aufzuarbeiten.
Genau, also wir hatten ja das Glück, dass es schon andere Filme gab, die sich mit den Politik und der Polizei auseinandergesetzt haben. Dann konnten wir wirklich diesen Fokus auf die Besetzung selbst und auf eine Mikrogesellschaft, die sich die Verantwortung auferlegt hat, die Zukunft zu verändern. Dann waren die großen Fragen, ja, wer sind die Leute, was treibt die an, was sind die Hürden, was funktioniert nicht, wovon können wir auch lernen. Und schlussendlich, was wir gemerkt haben, ist halt, dass diese Minigesellschaft mit den gleichen Problemen zu kämpfen hat, wie die große auch. Und darum dieser Film in dieser Mikrogesellschaft schlussendlich auch einfach allgemeingültige gesellschaftliche Fragen stellt. Und das war uns total wichtig, das irgendwie beizubehalten.
Ich frage mich mal, was war eigentlich so euer Ansatz? Ist es jetzt mehr ein Film über die Bewegung im Forst, also auch über die Besetzung und dann auch, oder ist es eben ein Film über ihn? Was war so für euch von vornherein so vielleicht der Hauptansatz?
Also wir wollten bei Steffen bleiben. Das war ja unser Ausgangspunkt, dass sozusagen unser Freund da gestorben ist und wir als Freunde von Steffen ja damit umgehen mussten und aber auch gesehen haben, dass die ganze Welt irgendwie eine Meinung dazu hat, darüber redet, aber dass alles sehr schwarz-weiß passiert. Ja, hätten wir den Film vielleicht ein Jahr nach seinem Tod schon vollendet gehabt, wäre er sicherlich irgendwie wütender gewesen. So mit dieser langen Zeit, das sind jetzt 5 Jahre, hatten wir einfach die Chance, einen sehr reflektierten und ja, ein Stück weit auch ruhigen Film zu machen, wo eben die Menschen, die Steffen im Wald erlebt haben, wo man auch denen anmerkt in den Interviews, dass sie schon ein Stück weiter vielleicht im Leben sind oder auf jeden Fall sich damit auseinandersetzen mussten, das einfach dazu führt, dass sehr viele Fragen, die einfach auch so ein Aktivismus, also die Notwendigkeit, dass so Politik gemacht werden muss, quasi mitbringt, dass die in diesem Film aufgeworfen werden können.
Genau das ist für mich auch der Punkt, nämlich zu sagen, der Film geht weiter. Du hast es vorhin schon mal angedeutet, Fabiana. Es ist die große Frage, welchen Preis zahle ich für ein Ziel? Man versteht, dass die Leute wirklich tief überzeugt sind, dass sie die Natur sehr lieben, dass sie diesen Wald retten wollen. Aber es werden da schon sehr unterschiedliche Haltungen deutlich, ob man seine Gesundheit, ob man seinen Körper auch als Kampfmittel einsetzen darf, ob man sich auch so opfern darf. Und ihr habt darauf keine Antwort, glaube ich, im Film unbedingt, aber ihr wollt diese Diskussion.
Ja, genau. Also ich glaube, es gibt auch nicht eine allgemeingültige Antwort dafür. Ich glaube, schlussendlich lohnt es sich, für etwas zu kämpfen. Schon nur, weil es irgendeine Art von Sinnhaftigkeit gibt. Sonst ist, glaube ich, diese Welt an einem Punkt, wo man einfach aufgeben könnte. Ja, und dann ist halt die Frage, mit welchen Mitteln. Und die große Frage für uns war auch immer wieder im Schnittraum auch, ja, und was hat unsere Gesellschaft damit zu tun, dass schlussendlich eine kleine Gruppe sich als letztes Mittel gezwungen fühlt, diesen Körper einzusetzen. Also wo sind wir angelangt als Gesellschaft, dass das nötig ist? Was hat jede Person im Publikum auch, wir alle als Gemeinschaft und als Teile der Demokratie irgendwie, was haben wir für eine Verantwortung, dass das eigentlich niemand machen muss.
Ich glaube, damit ist auch deutlich geworden, dass der Film zum einen auch wirklich eine Ehrung ist und eine Erinnerung an Steffen, dass er aber weit darüber hinausgeht und eben diese großen Zukunftsfragen aufwirft, die ja auch ihn umgetrieben haben, sonst wäre er auch nicht in diesen Wald gegangen. Vergiss mal nicht, ist jetzt im Kino zu sehen. Ein Film von Kilian Kuhlendahl, Fabiana Fragale und Jens Mühlhoff. Fabiana und Jens waren bei uns. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für den Besuch bei uns.
Ja, gerne.
Super. Vielen Dank für die Einladung.
Und der Film ist jetzt also in mehreren Kinos zu sehen und es gibt auch immer Gespräche. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man nach so einem Film natürlich dann noch unbedingt reden möchte. Heute zum Beispiel um 19.30 Uhr im Movimento, da wird Jens dabei sein. Morgen gleich zweimal und zwar um 17 Uhr im FSK und um 19 Uhr im Akutkino. Das schafft man auch rüber. Also da kannst du auf jeden Fall dann noch mit den Leuten dort reden über den Film. Vergiss mein nicht.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Bin zurück. Was denkst du, wie das aussieht?
Ich brauche keinen Trolley, wenn ich einkaufe.
Hast du was gesagt?
Kauf dir endlich ein Hörgerät, dann würdest du es hören.
Gesetzt im Fall, es würde mich interessieren.
Wie oft wollten wir endlich wieder verreisen?
Können wir gerne mal andenken.
Es genügt nicht, es anzudenken.
Zwei kleine blaue Wunderpillen bewirken etwas. Nicht das, was man vielleicht sofort denkt, wenn man von blauen Pillen hört, sondern es ist ein Nachdenken, ein Erinnern. Denn diese Pillen können die Vergangenheit wieder lebendig werden lassen. Ein in Jahre gekommenes, ziemlich erkaltetes Ehepaar versucht genau das in dem neuen Film von Rainer Kaufmann. Zwei große Schauspieler sind da zu sehen, Günther Maria Heimer und Senta Berger, die in Hollywood gedreht hat, die aber natürlich auch im deutschen Fernsehen und im Kino nicht mehr wegzudenken ist. Eine große Charakterdarstellerin, gleich spreche ich mit ihr über ihren neuen Film Weißt du noch? Und damit hallo und herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Jetzt stellen wir uns Folgendes vor, ein doch schon älterer Herr besorgt sich von einem guten Freund zwei blaue Pillen. Und dann hat man natürlich sofort eine Assoziation und denkt sich, was ja auch völlig in Ordnung ist, dieser ältere Herr, Günther heißt er und wird gespielt vom wunderbaren Günther Maria Halmer. Der hat was vor, der will heute Abend vielleicht auch mit seiner Frau oder mit wem auch immer einen richtig schönen Abend verbringen. Das stimmt auch, aber es stimmt nicht so, wie wir es natürlich sofort denken in unserer Fantasie. Denn diese Pille ist eine ganz andere Wunderpille und dieser Abend wird ganz anders, als wir es erwarten. Erzählt wird diese Geschichte von der Pille und von dem, was sie auslöst, in dem Film Weißt du noch von Rainer Kaufmann nach einem Drehbuch von Martin Rauhaus, will ich auch unbedingt mal erwähnen, weil der diese schönen Dialoge geschrieben hat, weil der sich das ausgedacht hat, wird viel zu wenig erwähnt und die Frau, zu der Günther dann geht, die kennen wir natürlich alle bestens, eine der beliebtesten Schauspielerinnen unserer Zeit, hat schon so unendlich viel gemacht und so schöne Rollen und ich freue mich auch riesig, dass es nach wie vor so schöne Rollen gibt für Senta Berger, die ich herzlich grüße. Hallo.
Hallo.
Senta Berger, wir haben ja jetzt hier diese Marianne und wir wollen vielleicht schon, das glaube ich, müssen wir auch verraten, denn sonst können wir über den Film gar nicht reden. Das ist ja sogar so ein Fantasy-Element. Das ist was Fantastisches, was diese Pille, die Günther mit nach Hause bringt, auslösen kann. Ich glaube, das müssen wir den Leuten sagen.
Naja, das ist natürlich ein genialer Trick von unserem Drehbuchautor Martin Rauhaus. Diese Pille gibt es ja in Wirklichkeit nicht zu kaufen, obwohl wir schon jetzt sehr viele Anfragen bekommen haben, noch vor der Premiere des Films. Aber der Trick lässt sich eigentlich auch ohne Pille, glaube ich, umsetzen. Also ich meine, ein gemeinsamer Abend mit alten Super-8-Filmen und Fotoalben braucht vielleicht ein bisschen Gutwilligkeit oder mehr Gutwilligkeit, als wenn man eine bewusstseinsverändernde Pille eingenommen hat. Aber es funktioniert trotzdem. Diese Erinnerungen binden, auch wenn man das vielleicht gar nicht will. Erinnerungen binden, genauso wie die Jahre, die man miteinander verbracht hat. Und Erinnerungen sind das Fundament der Gegenwart. Und da wird einem vielleicht sogar auch die Gegenwart noch einmal ja, wie soll ich sagen, reicher oder näher oder ja, es, wenn man sich erinnert, wie schön es war, nimmt man einen Teil dieser Gefühle mit in die Gegenwart. Das wollte ich sagen. Mhm.
Und das sieht man in dem Film, Sie haben es wunderbar beschrieben, die beiden machen sich also endlich diesen schönen Abend. Wir müssen dazu sagen, die sind schon sehr lange zusammen, seit den 70ern. Es hat sich auch in dieser Ehe viel verändert, es gibt so eine gewisse Gleichgültigkeit. Die haben auch selbst den Hochzeitstag nicht mehr richtig ernst genommen. Sie vergessen wahnsinnig viel. Und jetzt mit dieser Pille beginnt also plötzlich dieser wunderbare Prozess der Erinnerung. Und ich finde, Sie haben es gerade so schön gesagt, man merkt einfach, Senta Berger, das verbindet uns, das macht eine Beziehung aus. Übrigens auch zu Freunden und Freundinnen, nicht? Also die Erinnerungen sind dann der große Schatz und den kann man auch nicht ersetzen. Deshalb ist es so schwer, auch wenn man älter wird, neue Freunde zu finden oder so. Das geht irgendwie dann nicht mehr, finde ich, so eine innige Beziehung.
Ja, aber manche entziehen sich diesen Erinnerungen, vielleicht weil sie sich nicht ausliefern wollen oder weil sie es gerade in unserer Zeit als unnötige Sentimentalität empfinden. Ich bin gerne sentimental. Und ich erinnere mich auch gerne. Und ich erinnere mich sehr gerne auch mit meinem Mann, der auf eine ganz andere Art und Weise sich an die Vergangenheit erinnert. So wie manche Männer, die einfach nicht so gute Beobachter sind. Ui, nein, was habe ich jetzt gesagt? Ich nehme das zurück. Vor allem mein Mann ist ja ein sehr guter Beobachter.
Ja.
Und ich will das auch nicht verallgemeinern. Aber ich meine nur, die Erinnerungen scheint es, also durch Gespräche mit Frauen habe ich das erfahren, scheint bei Frauen stärker ausgeprägt zu sein, weil sie eben gute Beobachterinnen sind. Ich kann mich an Stimmungen erinnern vor, was weiß ich, 50 Jahren in Los Angeles, in Rom, wie das Wetter war, was er zu mir gesagt hat, was wir gegessen haben. Ich weiß das alles ganz genau. Das habe ich alles aufgenommen und gespeichert. Und Michael erinnert sich mehr so an Kapiteln unseres Lebens. Ja? Aber wenn ich ihn dann, sagen wir mal, so ein bisschen auffordere, oder wir schauen uns tatsächlich alte Filme an, dann ist alles wieder da. Und dann spürt man eben auch das Gefühl von damals. Das ist ganz wichtig.
Die beiden sind ja miteinander auch, muss man dazu sagen, also die beiden Figuren, nicht Marianne und Günther, sehr ungnädig miteinander. Also er vergisst ja jetzt auch so Dinge. Offenbar ist da eben auch langsam sowas in Gange. Das ist ganz normal. Und da erleben wir gerade am Anfang so eine Ungeduld miteinander auch. Und das ist, glaube ich, wichtig. An diesem Abend verändert sich vielleicht dieses Verhältnis zueinander, auch dem anderen das zuzubilligen. Wir werden nun mal älter und wir vergessen Dinge und wir sind eben nicht mehr so topfit. Da ändert sich im Verlauf des Films, finde ich, schon was.
Naja, ich finde, es geht auch um den richtigen Ton, den man haben muss. Marianne und Günther haben diesen richtigen Ton erst einmal gar nicht. Es geht quasi um Sticheln, es geht um Auseinandersetzung. Auf der anderen Seite habe ich, wie ich es gelesen habe, das Buch, oder auch wie ich es versucht habe zu spielen, das Gefühl, es geht ihnen doch noch um sie selbst. Es geht noch um sie als Paar. Sie sind nicht ganz verstummt. Sie schweigen sich nicht an. Sie streiten noch. Sie haben noch sogar Lust daran. Sie provozieren. Sie fordern heraus. Natürlich ist es auch ein Egoismus von Marianne, weil sie will teilen. Und der Günther zieht sich zurück, sodass sie niemanden an ihrer Seite hat, mit dem sie teilen kann. Sie hat noch Erwartungen an das Leben. Und dieser Ton, naja, Sie kennen das Gedicht von Kästner, wie geht denn das? Die Haare werden dünner und die Zähne gelber. Man kennt den anderen besser als sich selber. Und das ist wahr. Und darum tun auch diese Stichelei weh, weil man genau weiß, wo hinein man stechen muss, wie die Wunde aussieht, groß oder klein. Ja? Und das kann natürlich auch das Ende einer Beziehung sein, wenn man das nicht erkennt und versucht, das zu ändern. Ich finde, du kannst ja alles sagen, wenn du vorsichtig bist und respektvoll und den Ton findest. Das kostet vielleicht ein bisschen Überwindung, aber das muss sein.
Also ich finde, es gibt in der Beziehung eine gewisse Grenze. Also man kann sich alles sagen, aber es gibt bestimmte Dinge, die sollte man nicht aussprechen. Bestimmte Sachen muss man wirklich für sich behalten, weil wenn die Grenze überschritten ist, kann es sein, dass man nie wieder zurückkommt.
Ich finde auch, Worte bleiben einfach hängen. Man muss sehr vorsichtig sein. Und dann dieser Satz, sicherlich nicht von meiner Mutter, obwohl er so klug ist, dass er von meiner Mutter sein könnte, ist doch, Glück kann man teilen, Unglück nicht. Und manches Mal fühlt man sich einfach einsam und manches Mal hat man einen Kummer, den man gar nicht aussprechen kann. Das muss man mit sich alleine ausmachen. Man muss eine ganze Menge mit sich alleine ausmachen. Und wenn man das gemacht hat und einigermaßen in Griff und verarbeitet, dann kann man auch darüber sprechen. Du kannst nicht alles abladen auf den anderen, denke ich.
Weißt du noch, also ein sehr kluger Film auch über die Beziehungen zweier Menschen. Wir reden auch gleich weiter über dieses Kammerspiel, das jetzt im Kino zu sehen ist. Weißt du noch, der neue Film mit Senta Berger, Günther Maria Halmer, ein wunderbares Paar Schauspieler, die ja wirklich den kleinsten Nuancen in diesem Film ja zeigen können, wie eine solche Beziehung sich über Jahrzehnte verändert hat. Das alles an einem Abend. Das ist wirklich Senta Berger, ein Kammerspiel. Ganz am Anfang Konstantin Wecker mal kurz als der Mann, der die Wunderpille besorgt. Aber ansonsten sind sie beide ganz auf sich angewiesen. Wie war das auch beim Spielen? Auch immer in diesem Raum zu sein und eben all diese Höhen und Tiefen ja vielleicht doch an diesem einen Abend gemeinsam zu durchleben?
Es waren besondere Dreharbeiten. Erstens einmal eben, weil es ein Kammerspiel ist, das sich in einem Haus abspielt, das wir sehr bald nach 2-3 Wochen als unser Haus bezeichnet haben. Wir sind jeden Morgen zu dem Drehort gefahren in der Nähe vom Ammersee. Ein wunderschöner Arbeitsweg in einem wunderschönen Herbst. Wir haben probiert wie am Theater. Das ist mir sehr entgegengekommen. Es sind ja doch unglaubliche Textseiten gewesen. Also wir haben 5 bis 7 Seiten durchgedreht, eben wie ein kleiner Einakter am Theater. Das musste gut probiert werden mit den Kameramännern. Wir hatten 2 Kameramänner, probiert werden. Wir sind dadurch wahnsinnig ist so ein blödes Wort. Also wir sind sehr zusammengeschweißt worden durch diese gemeinsamen Proben. Und auch das gemeinsame Suchen und Finden ist ja nicht alles da erst einmal. Und je kleiner so ein Team ist und je mehr Vertrauen man zueinander hat, desto schöner und leichter ist es dann zu sagen, ich weiß gar nicht, was ich jetzt spielen soll. Wie soll ich denn das machen, wenn die jetzt morgens nach der verkaterten Nacht, wo sie vielleicht zusammen geschlafen haben, aber wir sind gar nicht sicher. Ich, Senta, bin gar nicht sicher. Haben die jetzt zusammen geschlafen oder nicht? Wie spiele ich denn das jetzt? Das ist schön, in einer Art von, wie soll ich sagen, das Team ist dann ja auch schon Zuschauer und Publikum, sagt also, wir haben das auch so empfunden. Die hatten jetzt eine Liebesnacht. Andere wieder, nein, steht doch gar nicht zur Debatte. Also das war wirklich wie in einer schönen Arbeit, in einer Theaterarbeit, aber auch in einer Filmarbeit es sein sollte.
Ich kann mir übrigens das auch gut vorstellen auf der Bühne. Kann mir vorstellen, dass es vielleicht noch so ein Weiterleben dann gibt, dass andere Schauspieler und Schauspielerinnen das dann auf einer Bühne auch aufführen. Und ich frage mich natürlich, ich glaube, auch das kann man schon als Frage stellen, was bleibt eigentlich? Also wenn die Pille lässt ja irgendwann nochmal nach, nicht? Die Wirkung ist nicht mehr da. Die beiden hatten eine wunderbare Nacht, einen wunderbaren Abend, haben so viele Erinnerungen hervorgeholt, aber die Wirkung ist dann weg. Meinen Sie, es bleibt trotzdem was übrig von dieser Nacht?
Ja, natürlich. Die haben gemeinsam was erlebt. Die haben gemeinsam eine Reise erlebt. Eine Reise zurück und sind jetzt bereit für eine Reise, für eine gemeinsame Reise, also ganz praktisch. Hoffe ich, dass sie wirklich nach Frankreich fahren und wirklich nach Amalfi, um dort noch einmal wie vor 50 Jahren eine Zitronentorte zu essen, wie an ihrem Hochzeitstag. Also wir haben es eigentlich so gespielt, dass es ein gutes Ende ist, dass nicht alles vergessen sein wird nach dieser Nacht, dass man sich natürlich nicht über Nacht ändern wird, dass er wahrscheinlich immer wieder mal mufflig sein wird und pessimistisch und misanthropisch und sie es vielleicht übertreibt mit ihren Aktivitäten und Wünschen und da ist eine Ausstellung und lass uns ins Theater und Konzert gehen. Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, die verbringen die nächsten Jahre gemeinsam und gut. Sie müssen lachen. Sie glauben es nicht.
Ich freue mich ja darüber, soll ja auch so sein, finde ich, dass man nicht verzweifelt aus so einem Film rausgeht. Und etwas muss ich Sie noch fragen, was mich wirklich wieder fasziniert hat. Es fasziniert mich oft bei sehr bekannten Schauspielern und Schauspielerinnen. Es gilt auch wirklich für Ihren Partner, für Günther Maria Halmer. Wir haben Sie so oft gesehen, in so verschiedenen Rollen. Und man vergisst es irgendwann. Das fasziniert mich auch bei Catherine Deneuve oder bei Gérard Depardieu. Leute, die ich ganz gut kenne, die wir hunderte Mal gesehen haben. Irgendwann in diesem Film gibt es einen Augenblick, wo ich nicht mehr Senta Berger sehe. Und ich frage mich dann, ist das auch ein bewusstes Anspielen gegen die eigene Bekanntheit, die ihnen immer wieder gelingt? Oder kümmern Sie sich da um diesen Gedanken gar nicht? Ich denke, das haben Sie schon öfter gehört.
Das ist ja ein wunderschönes Kompliment. Aber Sie haben noch mir irgendeine Absicht unterstellt, habe ich so rausgehört, dass ich meine Rollen vielleicht danach auch auswähle. Nein, also ich kann zwar wählerisch sein, das ist ja auch immer eine Frage der Situation, in der man lebt, in der man ist. Aber so, wie soll ich sagen, taktisch kann ich gar nicht denken. Ich bin ja keine Taktikerin, das wissen Sie ja. Ich komme ja eher von der Impulsleitung her. Ja.
Und was bedeutet Ihnen jetzt die Marianne auch in dieser großen, umfangreichen und so vertrauten Filmografie?
Ja, ich finde das schon eine wichtige Rolle für mich. Vielleicht kann ich das einordnen, wenn ich mich in 2 Jahren erinnere. Aber jetzt kann ich das noch nicht einordnen. Nein.
Das war natürlich ein wunderbares Schlusswort, wenn wir von Erinnerungen reden. Ich denke immer, wir werden uns an den Film erinnern, Sie vielleicht auch, weil er eben handelt von dieser Kostbarkeit der gemeinsamen Geschichte, der gemeinsamen Erinnerung. Denn das ist es, was uns ausmacht, was auch uns gemeinsam ausmacht. Und das feiert dieser Film mit 2 wunderbaren Schauspielern und einer schönen Geschichte, die uns noch lange, lange nachdenken lässt.
Herr Elstermann, das haben Sie so schön gesagt.
Danke Ihnen.
Günther Maria Heimer und Senta Berger.
Genau, das wollte ich noch sagen. In dem Film Weißt du noch. Ganz lieben Dank, alles Gute Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
Danke. Ja, tschüss.
Am kommenden Freitag ist es also soweit, die 7. Ausgabe eines großen Festivals, das sich ganz speziell einer Kunstform widmet, die immer wichtiger wird und die immer mehr Menschen auch für sich entdecken. Und das kann man bei diesem Festival, und zwar in der ganzen Vielfalt. Das Festival of Animation in Berlin beginnt und ich freue mich jetzt sehr, dass die künstlerische Leiterin wieder mal Zeit für uns hat und grüße ganz herzlich Pia Djukic. Hallo.
Hallo, Knut.
Es ist wieder soweit, die 7. Ausgabe. Es gab schwierige Ausgaben natürlich auch für euch während der Corona-Zeit. Jetzt inzwischen natürlich wieder ein richtiges, ganz normales Festival mit vielen Besucherinnen und Besuchern. Und die ziehen wir jetzt mal an, indem du uns mal erklärst, was ist auch in diesem Jahr so die Grundidee? Das variiert ja immer etwa so von Jahr zu Jahr, ist ja ganz klar. Aber was ist so der Grundgedanke eurer Einladung an die Leute?
Ja, also dieses Jahr, was so ist wie immer, wir haben wieder Wettbewerbskategorien. Mhm. Verschiedene, internationaler Wettbewerb, deutscher Wettbewerb, Pink Panda Wettbewerb, das sind Animationsfilme für Kinder und Jugendliche. Und auch den Studentenwettbewerb bei uns heißt der New Talents. Das bleibt gleich, so wie in den vergangenen Jahren. Das sind wieder sehr viele tolle, kurze, animierte Filme, die alle sehr aktuell sind, nicht älter als 2 Jahre. Manche haben auch eine Premiere bei uns. Verschiedene künstlerische Ansätze und Themen. Es gibt dabei auch wieder thematische Schwerpunkte, da können wir vielleicht ja noch später drauf kommen. Und was neu ist, ist, wir haben dieses Jahr zum ersten Mal den Berlin Animation Hub. Das ist sozusagen so ein Branchen-Event, ein Netzwerktreffen. Wir wollen Akteure der Animationsbranche vernetzen, aber auch Kollaborationen zwischen Auftraggebenden und Studios oder Video-on-Demand-Plattformen und Sendern vorantreiben. Und also das Ganze wird durchgeführt von Studio Monströs. Das ist ein Berliner Animationsstudio, gegründet von mehreren Filmemacherinnen, die auch alle in Potsdam-Babelsberg an der Filmuni studiert haben.
Ja, bei uns um die Ecke hier, genau. Aber Pia, du hast jetzt gerade schon die ganze Vielfalt beschrieben. Ich denke, neu ist vielleicht doch auch in diesem Jahr, dass es auch einen Wettbewerb gibt für lange Animationsfilme, wenn auch jetzt nicht ganz groß, aber es gibt immerhin diesen Wettbewerb.
Genau, also das stimmt, das ist richtig. Wir haben dieses Jahr zur Abwechslung mal auch einen Langfilmwettbewerb. Wir haben ja sonst eigentlich eher den Fokus tatsächlich auf den kurzen künstlerischen Animationsfilm und diesmal haben wir auch 3 Langfilme, die wir zeigen. Einmal Nayola und The Other Shape heißt der andere Film und dann haben wir nochmal einen, der ist aber Out of Competition Art College 1994. Der lief auch auf der Berlinale dieses Jahr. Also alle, die auf der Berlinale kein Ticket mehr ergattert haben, die können es nochmal bei uns probieren.
Ein sehr schöner Film, finde ich. Aus China, ne? War das dieser Film?
Ja, aus China,
über die
Kunstschule.
Ja, fand richtig. Ich auch hochinteressant. Gut, da haben 2 Filme immerhin eine 50-50-Chance auf den Preis, wenn die jetzt erstmal in diesem neuen Wettbewerb damit drin sind. Pia, was macht vielleicht den Charme in diesem Jahr dieser Animationswerke aus? Also sind da bestimmte Formen zu erkennen? Das ist ja bei Animation eben auch mal besonders interessant, über die Themen zu reden, aber gleichzeitig eben über die Ausdrucksform.
Ja, also die Ausdrucksform ist es, wie gesagt, dieses Jahr tatsächlich vermehrt haben wir digitale Filme, also 2D-Animation. Wir haben weniger 3D-Computeranimation und auch weniger Stop-Motion als in den vergangenen Jahren. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass es zugänglicher ist für Autorenfilmer, diese Filme sozusagen, die machen das natürlich wahrscheinlich die meisten nebenbei, neben ihrem Hauptberuf zu Hause am Computer. Man braucht kein ganzes Studio oder Set wie beim Stop-Motion-Film. Es ist halt, sag ich mal, auch ein bisschen zugänglicher, die technisch umzusetzen und dennoch gibt es zahlreiche Möglichkeiten und auch, wir haben auch so Mixed-Media-Filme, also die mehrere Techniken miteinander kombinieren. Das ist auch sehr spannend, zum Beispiel der Film von Tai Kantor, Letter to a Pig. Sie kombiniert verschiedene Techniken. Aber wir haben auch einen Film von einem amerikanischen Filmemacher, oder eigentlich ist es gar kein Filmemacher, also es ist sein erster Film, Ethan Barrett. Er hat sich ausprobiert in seinem Film mit Crayons, also einfach mit Wachsmalstiften, wirklich Blatt für Blatt gemalt, total total analog. Es ist ein sehr authentischer Film, der heißt Rosemary AD. Da setzt er sich selber so autobiografisch damit auseinander, nach der Geburt seiner eigenen Tochter. Er leidet selber unter Depressionen und er stellt sich die Frage, ob es nicht vielleicht besser wäre, wenn er gar nicht praktisch das Leben seiner Tochter als Vater begleiten würde. Mhm. Was würde passieren, wenn seine Tochter ohne ihn aufwachsen würde? Wäre es besser oder schlechter für sie? Es ist ja sehr ergreifend, der Film. Ja.
Da sehen wir auch schon, Pia, wie breit das Feld thematisch ist. Also man kann ja eh mit Animation alles erzählen, auch so eine ergreifende Familiengeschichte, wie du sie gerade beschrieben hast. Was gibt es da für Angebote? Also um vielleicht auch zu zeigen, dass alles möglich ist im Animationsfilm.
Man hat es sind keine Grenzen gesetzt, dem Regisseur. Es ist immer, wie soll ich sagen, man kann alles ausprobieren, ob es jetzt autobiografische Geschichten sind oder ob man sich inspirieren lässt von verschiedenen Dingen. Es ist eigentlich ein gutes Feld, um auch Dinge ja auszuprobieren, die man vielleicht in einem Langfilm gar nicht ausprobieren könnte. Ich komme gerne nochmal zurück auf Tal Kantor, Letter to a Pig. Der Film ist auch durch also ihre eigenen Erinnerungen inspiriert. Als Kind in Israel ist sie aufgewachsen und dort zur Schule gegangen. Und wir kennen das ja hier in Deutschland vielleicht auch, dass Holocaust-Überlebende in die Schule kommen und berichten. Und wir hier in Deutschland sind da natürlich eher die Täter natürlich. Und sie beschreibt es aus einer ganz anderen Sicht, als aus Sicht der Opfer. Also in dem Film geht es ja darüber, was hat das mit ihr gemacht als Schüler, wie hat sie das empfunden. Sie beschreibt, also ich habe auch mit ihr darüber gesprochen und sie hat es mir so beschrieben, dass sie zahlreiche solche Events in den Schulen hatten, dass oft Holocaust-Überlebende kamen und die Schüler dann auch mit der Zeit abgestumpft sind und auch dieses kollektive Trauma, was hat das in den Schülern oder in ihr selber bewirkt, und sie hat es erst Jahrzehnte später sozusagen zu einem Film verarbeitet, diese eigenen Erinnerungen an diese Besuche der Holocaust-Überlebenden in den Schulen und thematisiert dann die Erinnerung des Holocaust-Überlebenden, aber auch gemischt irgendwie mit ihren eigenen Empfindungen. Mhm. Also auch sehr spannend und auch in der Technik viele verschiedene Techniken kombiniert. Letter to a Pig.
Den kann man also auch bei euch sehen im Programm. Ja. Neben diesen vielen anderen Arbeiten, die wir natürlich nicht im Einzelnen alle jetzt beschreiben können, aber wir können nur noch mal sagen, geht hin, Leute, und seht, was Animationskunst heute bedeutet. Dazu noch mal ganz praktisch die Fragen, also wo laufen die Filme? Eine Ausstellung gibt es ja auch noch, also ein Riesenprogramm ab nächsten Freitag. Gib uns ein paar praktische Hinweise.
Das Festival wird eröffnet, natürlich mit dem deutschen Wettbewerb, traditionell wie immer. Mhm. Wir haben auch einen Music Act davor, damit das Ganze sehr spannungsvoll wird und stimmungsvoll. Um 19 Uhr im City King Wedding geht's los. Ja. Davor haben wir bereits um 17 Uhr den neuen Talente-Wettbewerb ein. Da werden auch einige Filmemacher anwesend sein, die auch aus Potsdam-Babelsberg kommen einige, aber sogar aus Taiwan haben wir dieses Jahr Filmemacher zu Besuch. Ja, also eigentlich praktisch Samstag und Sonntag im City Kino Wedding. Es geht ab 11 Uhr immer los, das Filmprogramm, bis, ich glaube, die letzte Vorstellung ist um 21 Uhr. Kann man praktisch alle zwei Stunden sozusagen einen neuen Wettbewerbsbeitrag ansehen. Die Blöcke sind immer ungefähr so 80 Minuten lang. Dieses Jahr so ein bisschen länger als sonst, weil was auch auffallend ist an diesem Jahr, dass die Filme alle ein bisschen länger sind, die Kurzfilme, als gewöhnlich.
Pia, dann ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Am kommenden Freitag geht es los. Sie haben es gehört, im City Kino Wedding, das Festival of Animation, eine ganz große Leistungsschau der internationalen und auch der nationalen Animationskunst in Berlin, läuft dann bis zum 3. Oktober, einschließlich 3. Oktober. Also da haben auch alle Leute Zeit, das ist dann Feiertag. Dir ganz lieben Dank, Pia, und euch allen ein schönes Festival, präsentiert von Radio 1 übrigens, wollen wir nicht vergessen. Viel Erfolg euch.
Danke.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.